Herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Marion Kuhl. Am ersten Donnerstag im Monat betet die Kirche um geistliche Berufe. Wir bei Radio Horeb haben das aufgegriffen in unseren Gebetssendungen, aber auch in der Sendereihe Spiritualität. Da hören Sie in der Regel eine Berufungsgeschichte am ersten Donnerstag im Monat, wie Gott einem Menschen klar gemacht hat, dass er ihn zu einem besonderen Dienst in der Kirche beruft. Unseren heutigen Gast zum Beispiel hat er vom Biologiestudium weggerufen, um Priester zu werden. Ich freue mich, dass Pfarrer Ulrich Kotzur aus Berlin mit uns verbunden ist. Grüß Gott, Herr Pfarrer Kotzur.
Hallo und grüß Gott aus Berlin.
Ja, erst einmal danke, dass wir in Ihrer Gemeinde auch mit unserem Übertragungsgerät sein dürfen. Ich freue mich, dass Sie heute mit einem persönlichen Zeugnis auch mitmachen.
Ja, ich finde es immer wieder gut, wenn Radio Horeb auch aus Berlin sendet.
Genau. Wir freuen uns, dass Sie uns Ihre Berufungsgeschichte, den Weg Gottes mit Ihnen heute daran Anteil geben. Wir freuen uns auf Ihr Zeugnis.
Ja, herzlichen Dank erstmal für diese Möglichkeit, davon zu erzählen. Das passiert einem Priester oder auch einem Ordensmann oder Ordensfrau ja nicht ganz so häufig, so ganz ausführlich aus seinem eigenen Leben erzählen zu können. Man hat immer mal hier oder da die Möglichkeit, was einzustreuen. Ah, Herr Pfarrer, warum sind Sie denn Priester geworden oder so? Aber das sind meist dann auch nicht so langzeitige Geschichten sozusagen, dass man nur ganz kurz abreißt. Und von daher mal so aus seinem eigenen Leben erzählen zu können, das ist schon eine tolle Gelegenheit. Dafür sage ich schon mal Dankeschön und auch den Hörern und Hörerinnen am Radio danke für Ihr Interesse sozusagen, den Weg Gottes mit dem Menschen in einer ganz konkreten Situation zu hören und auch anzuhören. Erstmal muss ich sagen, ich bin ein waschechter Berliner und das ist richtig gut so. Meine Eltern und Großeltern sind schon in Berlin geboren, aber als guter Katholik habe ich dementsprechend schlesische Vorfahren. Das sagt auch so ein bisschen mein Name Kotzur, das ist so ein schlesisch-polnisch-deutscher Mischmasch. Heißt, glaube ich, übersetzt Kater, aber da ich selber kein Polnisch kann, muss ich da immer drauf vertrauen, wenn die polnisch sprechenden Deutschen mir sagen, ah, es heißt sowas wie Kater. Ich stamme also aus einer gut katholischen Familie und bin so richtig katholisch sozialisiert aufgewachsen mit katholischer Grundschule und regelmäßigem Gottesdienstbesuch. Jeden Sonntag war für uns in der Familie eigentlich klar, wir gehen gemeinsam und am Sonntagstisch wird gebetet und Kirche gehört irgendwie so zum Leben dazu. Meine Eltern in der Gemeinde engagiert und auch alle meine Geschwister, ich habe 5 ältere Geschwister, waren alle Gruppenleiter und Ministrant oder so eine Sache. Und von daher bin ich da so einen richtig ganz normalen Weg eigentlich gegangen, im Glauben aufzuwachsen. Und als ich als kleiner Junge mal meiner Mutter gesagt habe, ach Mama, morgen gehst du doch wieder Sonntag, ist ja wieder Sonntag, da gehst du doch zur Kirche. Ja, sagt meine Mutter, klar, sage ich, ja, ich gehe morgen nicht, sagt sie. Na, warte ab, bis du Lesen und Schreiben gelernt hast, dann kannst du mitsingen und mitbeten, dann macht's dir mehr Spaß. Und dann war die Diskussion gegessen und ich bin am Sonntag natürlich ganz normal mit meinen Eltern mit zur Kirche gegangen. Von daher hat meine Jugendzeit sich auch so geprägt, dass ich in der Jugendrunde war und Ministrant war, dass ich so das Kirchenjahr miterlebt habe. Und auch in der Schule, katholische Oberschule, war es für alle klar, ja, also Ulrich, der hat immer feste Termine, mittwochs und freitags, wenn die Jugendrunde oder die Gruppenstunde ist und sonntags, da kann man ihn dann vormittags nicht haben, da geht er halt in die Kirche. Und damals war es zumindest an der katholischen Schule noch so, dass es auch noch etliche gab, denen es ähnlich erging, sozusagen. Man war nicht ganz allein auf verlorenem Posten, sondern es gab etliche auch aus der Gemeinde, die dann mit in derselben Klasse oder in der Parallelklasse waren, mit denen man zusammen zur Schule und zum Gottesdienst ging. Meine Berufung hat eigentlich erst, wenn man so will, nach der Schulzeit angefangen. Wobei ganz als allererstes möchte ich sagen, der liebe Gott tut nichts als fügen, ist immer so mein Spruch dazu. Nachdem mir klar war, dass ich das Abitur bestanden habe, zwischen der Mitteilung der schriftlichen Noten und der eigentlich mündlichen Abschlussprüfung, die damals mein 4. Prüfungsfach Deutsch nur mit einer 6 hätte ausfallen müssen, um auch nicht zu bestehen, war mir klar, jetzt schließt du deinen Lebensabschnitt ab und beginnst einen neuen. Und in der Situation, da war ich damals 18,5, habe ich mich daran erinnert, an meinen Firmenunterricht. Und das ist, so sage ich immer ein bisschen spöttisch, das Einzige, was ich von meinem Firmenunterricht behalten habe. Damals bei meinem Pfarrer, alle Ministranten hatten bei ihm natürlich Firmenunterricht, der Satz, wenn du ein einmaliges Sakrament empfangen willst, dann empfange es mit einem bereiten Herzen und geh deshalb zur Beichte. Das habe ich dann damals als 14-Jähriger auch brav gemacht, bin zur Beichte gegangen und zur Firmung und danach habe ich ja kein einmaliges Sakrament mehr empfangen und bin nicht mehr zur Beichte gegangen. Warum auch? Wozu auch? Aber in der Situation des Abiturs, da habe ich mich daran entsonnen und habe gedacht, jetzt schließt du einen einmaligen Lebensabschnitt ab und beginnst einen neuen. Und habe mich entschieden, ja, dann schließ doch den einen mit der Beichte ab und beginn gleichsam mit der Beichte den neuen. Und bin damals nach 5 Jahren oder nach 4,5 Jahren das erste Mal wieder beichten gegangen. Bei einem fremden Pfarrer in einer ganz anderen Gemeinde, bloß nicht beim Heimatpfarrer. Und habe dort meine Beichte abgelegt, was ich so dachte, was ich so beichten müsste. Und der Pfarrer dort hat gesagt, das sind ja alles gar keine Sünden, sondern das und das und das wären Sünden. Und hat mir aber trotzdem die Lossprechung gegeben und ich bin aus dem Beichtstuhl raus und habe gedacht, ja, habe da vertraut, der liebe Gott hat mir jetzt all meine Sünden vergeben und dann ist gut. Das war erstmal ein ganz unscheinbarer Moment in dem Falle. Aber ich glaube im Nachhinein, hat Gott diesen Moment, diesen Schritt von mir zu sagen, mein nächster Lebensabschnitt, der soll mit dir sein. Also da sollst auch du eine Möglichkeit haben, in meinem Leben zu wirken. Ich will jetzt nicht aus der Jugendzeit raus und dann holter die Polter weg aus dem Glauben, sondern nee, auch im nächsten Lebensabschnitt soll der Glaube zu mir gehören oder du zu mir gehören, dass er diesen inneren Schritt, den ich nicht so wahnsinnig bewusst, aber doch im Herzen getroffen habe, den hat er gesehen und beantwortet. Denn schon 3 Monate später dann, das war im Dezember 1984, 3 Monate später im März 85, da stand in unserer Gemeinde, ich als Gruppenleiter aktiv an, dass immer in der Karfastenzeit bereitete einmal vor der Gruppenleiterrunde, in dem sich alle Gruppenleiter trafen, bereiteten die Jugendlichen den Kreuzweg vor. Und als es in der Diskussion des vorgängigen Gruppenleitertreffens sagte, wer macht denn beim nächsten Mal die, bereitet den Kreuzweg vor? Da senkten sich alle Köpfe. Keiner wollte natürlich was vorbereiten. Und irgendwie so aus schlechtem Gewissen oder aus gutem Gewissen, naja, in der Familie, alle haben das gemacht, dann mach doch mal, so schlimm ist es nicht, habe ich mich gemeldet. Und bei dem Treffen mit 2 anderen, die das mit vorbereiten wollten, kam ich zu einem Gespräch dazu. Der eine sagte, Mensch, der beschäftigte sich gerade mit Marienerscheinungen. Das war so 84, so die Zeit der NATO-Nachrüstung und Pershings und Umweltsterben und Bäume sterben und alles geht den Bach runter und die Welt geht kaputt und so. Die so ein bisschen so Negativstimmung. Der sagte, Mensch, schau doch mal nach Fatima oder nach Lourdes. Maria ist da erschienen und hat den Menschen geholfen. Und heutzutage, da passiert gar nichts mehr. Der Himmel lässt uns ganz allein. Und der andere Freund hatte das damals einzige in Deutsch zur Verfügung stehende Buch über Medjugorje gelesen und hat davon erzählt. Und als sie davon erzählten, war das für mich wie, das habe ich aufgesogen wie ein Schwamm. Und kurzerhand, kurzer Weg, 1 Monat später nach meinem 19. Geburtstag sind wir aufgebrochen und mit der Bahn und mit Trampen und allem Möglichen damals ins kommunistische Jugoslawien nach Medjugorje. Und dort ist etwas mit meinem Leben passiert, das ich so beschreiben möchte. Hatte ich im Religionsunterricht gelernt, Gott ist die Liebe. Und in der Predigt immer gehört, Gott liebt alle Menschen. Habe ich in Medjugorje erfahren, Gott liebt mich. Und diese persönliche Begegnung, die ich vorher zwar glaubte, habe ich dort lebendig erfahren. Das war so ein Moment, ich weiß nicht, vielleicht nicht alle Zuhörer, aber viele werden Medjugorje kennen. Dort gibt es einen Kreuzberg, auf dem man im Kreuzweg hochbetet. Das passte dann auch in den März hinein, als wir dann dort waren. Und auf diesem Weg hoch hat uns eine italienische Familie begleitet. Und die ist mir während des Betens gar nicht aufgefallen. Die haben ihr Gebet gesprochen, wir haben unsere Gebete gesprochen. Und oben am Kreuz haben wir so gelagert, das war 85, das muss ein kalter Winter gewesen sein. Da waren so die ersten warmen Sonnenstrahlen. Wir haben uns da hinter das Kreuz gelegt und es war da wunderbar schön. Und wir haben es genossen, so in diesem Frieden zu sein. Meine Freunde gingen dann hinunter. Der eine wollte noch woanders beten. Der zweite wollte zum italienischen Vortrag gehen, weil er Italienisch konnte, um ein bisschen was über Medjugorje zu erfahren, was gerade aktuell war. War ich plötzlich alleine da und da fiel mir diese Familie dann wieder auf. Und das war so eine italienische Mama mit vielen Bambinis und die da kräftig Lärm machten und ihren Müll da in die Gegend warfen und ich als umweltbewusster Deutscher und das muss man ja ökologisch hier und das fiel mir so richtig auf, sodass mir das hochstieg und in mir so eine Wut aufkam und ich dem mal so richtig sagen wollte, wie sie hier am heiligen Ort sich zu verhalten hätten und mich nur damit beruhigen konnte, dass die mich ja gar nicht verstehen würden. Aber in der Reflexion war das etwas ganz Komisches, denn ich hatte dem einen Freund meinen Rosenkranz, was damals meine einzig geweihte Sache, die ich bei mir hatte und mit hatte, aus der Hand gegeben, ihm ins Kuvert zu geben, auf dem Altar in die Kirche zu legen, damit es dann nochmal gesegnet wird. Doppelt segnen hält ja besser, habe ich mir gedacht, damals jedenfalls. Und habe gemerkt, huch, ohne diesen Rosenkranz bist du hier so angefochten und wollte dann am Abend nach dem Gottesdienst dort diesen Rosenkranz wieder haben, sofort. Der Freund holte das vom Altar. Wir gingen zusammen nach der Liturgie, die dort stattfand, zu unserem Quartier zurück und ich sagte zu ihm, Markus, komm, gib mir unbedingt meinen Rosenkranz. Er sagt, ja, warte doch bis zu Hause, mach jetzt hier nicht so einen Stress. Nein, sage ich, ohne den Rosenkranz will ich nicht mehr sein. Und er reißt das Kuvert auf und legt mir den Rosenkranz in meine Hand und in dem Moment hat es mich durchzogen, wie mit einem elektrisierenden Blitz sozusagen. In dem Moment war mir klar, Gott ist nicht nur die Liebe, Gott nicht liebt nicht nur jeden Menschen, sondern er liebt mich und ich darf auf diese Liebe antworten. Das war meine innigste Erfahrung dieser Liebe. So stelle ich mir das Paradies vor, in dieser lebendigen Beziehung zu Gott und zu Christus zu leben, von dieser Liebe so erfüllt zu sein und auf diese Liebe antworten zu wollen und auf diese Liebe antworten zu dürfen und auch zu können. Und daraufhin haben wir, als wir dann nach Hause kamen, begonnen ein geistliches Leben nach dem Evangelium so mit Gebet, mit Rosenkranz, mit Messfeier, mit Fasten, wie es in Medjugorje auch eingeladen wird. Und auf diesem Weg sozusagen habe ich erstmal begonnen, so in dieser persönlichen Beziehung zu Christus zu leben. War ich vorher gläubig und auch fromm und bin auch in die Kirche gegangen und würde von mir behaupten, ja, ich hatte ich habe zu Gott gehört und auch auf ihn gehört, so wie man das so kann, habe ich da begonnen, in einer lebendigen Beziehung ihn zu fragen, mit ihm zu leben. Und dann kam etwas, wir haben also einen Gebetskreis dann gegründet, als wir nach Hause kamen. Und das war etwas, was ich meinem damaligen Heimatpfarrer hoch anrechne. Der sagte nicht, ja, was sind das für Spinner? Was wollt ihr jetzt hier? Beten? Sondern er sagte, gut, okay, wenn ihr beten wollt, tut es doch. Hat uns den Kirchenschlüssel gegeben und dann konnten wir wenigstens Rosenkranz beten und Bibel teilen machen und so halten. Und das war für uns als Jugendliche, 19, die anderen waren 23 und 25, dann war noch ein Ehepaar dabei, war das eine total wichtige Situation, da im gemeinsamen Gebet im Glauben zu wachsen. So Sonntag für Sonntag abends sich zu treffen, um gemeinsam sich für die Woche zu stärken und um im Gebet an der Hand der Gottesmutter zu Jesus zu finden und zu Jesus zu gehen. Und im Zuge dessen, dass ich dieses geistliche Leben begonnen habe, da war mir am Anfang noch nicht klar, dass Gott mich hier zum Priester berufen würde, sondern ich hatte nur die Entscheidung getroffen, mein Leben soll mit Gott sein. Dann hatte er quasi mich angesprochen, hat, hey, ich bin die lebendige Liebe und ich liebe dich und du kannst auf diese Liebe antworten. Hatte ich mit dem Beginn des geistlichen Lebens sozusagen dann versucht, auf diese Liebe zu antworten. und war dann weiter in der Gemeinde aktiv, hatte dann angefangen, nach dem Studium eben Biologie zu studieren, denn das war so mein inniger Wunsch. Die Natur hatte mich schon immer fasziniert. Irgendwie hatte ich mich so als Professor im Urwald irgendwie gesehen oder so. Das fand ich spannend und interessant. Kam es nach in einem Jahr in meiner Heimatgemeinde zu einer Begegnung. Und zwar der damalige Kaplan hatte so einen deutsch-französischen Austausch organisiert. Wir als deutsche Gemeindejugend fuhren nach Saumur, das liegt so im Osten Frankreichs, sage ich jetzt mal, zu einer deutschsprachigen Schule, um dort in den Familien Französisch zu sprechen, zu lernen, mit Deutsch mit denen sich zu unterhalten. Und die besuchten uns dann im Gegenzug in Berlin. Und das war damals im Oktober 86, waren die genau in den Herbstferien bei uns. 40 Franzosen und wir so 40, 50 Deutsche, die da ab dem Nachmittag, nachdem die ihr politisches Programm sozusagen abgezogen hatten, Reichstag besuchen und bla bla bla, was man so alles machte, so als Schüleraustausch, konnten wir Jugendlichen mit denen herumziehen. Und da sind mir so zwei, drei Aktionen in Erinnerung, die wir da erlebt haben. Zum Beispiel, das auch im Nachhinein finde ich total lustig, damals gab es so eins der ersten Wellnessbäder, das hieß Blub in Berlin. Und die Franzosen hatten die mit uns bei einem Tanzabend, den wir hatten, so französische Disco-Schritte beigebracht. Und in diesem Blub spielte damals eine Liveband, so Country-Musik. Und das muss man sich so vorstellen, 40 Franzosen in Badehose und 40 Deutsche in Badehose mischen da das Bad auf, weil wir mit diesen Schritten da ganz viel Spaß hatten. Und das war einfach eine ganz super tolle Woche. Das war lustig und war total fein und klasse. Und das war eine der intensivsten Jugendwochen, die ich so erlebt habe, mit einem Event nach dem anderen. Jeden Tag hat man irgendwas erlebt. Und nach der Woche, wir haben auch einmal gemeinsam natürlich Gottesdienst gefeiert und Heilige Messe und so. Aber nach der Woche, da habe ich gedacht, holla, jetzt hast du eine Woche lang nur Spaß gehabt, aber hast nicht einen Rosenkranz gebetet. Hast nicht einmal, also klar, diesen einen Gottesdienst, aber irgendwie war Gott ganz schön weit weg. Jetzt hast du noch eine zweite Woche Zeit, ihr Studium beginnt, 86, dann nimm dir mal eine Woche Zeit für den lieben Gott. Mach mal keine Jugendveranstaltung, geh zum Rosenkranz. Damals gab es auch heute noch in meiner Heimatgemeinde jeden Abend den Rosenkranz zum Beten. Geh dahin, lies ein bisschen in der Bibel und vielleicht hast du ja noch ein geistliches Buch. Ich war gar nicht so ein Vielleser. Vielleicht kannst du was Gutes lesen oder so. Und da erinnerte ich mich an den Gebetskreisleiter von uns. Der hatte mir mal eine kleine Schrift von Alphonse von Liguori in die Hand gedrückt über die Vereinigung mit dem göttlichen Willen. So 30, 40 Seiten, dachte ich, oh ja, das kannst du gut lesen, das ist nicht so viel. Das hatte ich mir dann vorgenommen und mir diese Woche Zeit quasi für den lieben Gott genommen. Und in diesem Lesen der Heiligen, dieser nicht der Heiligen Schrift, in diesem Lesen dieser Schrift, da passierte ein nächster Schritt. Und zwar war der Schritt ganz einfach, hatte ich immer gelernt, dass das, was Gott, da Gottes Liebe so gut ist, ist das, was er von dem Menschen will, gut. Aber ich hatte dadurch immer gedacht, ja, was will denn Gott von mir sozusagen? Was soll ich denn alles tun? Was muss ich denn quasi alles leisten? Habe ich durch das Lesen dieser kleinen Schrift verstanden, dass Gott nicht etwas von mir will, sondern dass Gott etwas für mich will. Und als dieser Schritt in meinem Kopf und in meinem Herzen angelangt war, da tauchte die Frage auf, ja, was will denn Gott für mich? Denn was er will, das kann ja nur gut sein. Kann sogar eigentlich nur besser sein, noch viel besser sein, als das, was ich selber für mich will. Und damit in Einklang zu stehen, dass mein Wille und sein Wille in einem Einklang stehen, das müsste doch und kann nur der beste Weg sein, für mich und auch für die Menschen drumherum glücklich zu werden und glücklich zu sein und im Frieden zu leben. Und nachdem diese Frage da war es klar, diese Frage braucht eine Antwort.
Naja, und dann habe ich so gesagt, naja, klar, vielleicht will ja Gott, dass ich Küster werde. Kann man ja auch in der Kirche dienen. Das stellte mich aber irgendwie nicht so ganz zufrieden. Naja, vielleicht will ja Gott, dass du Kirchenmusiker wirst. Damals, zu dem Zeitpunkt, konnte ich nur auf dem Kamm blasen. Naja, vielleicht will ja Gott, dass du Pastoralreferent wirst. Das wäre schon was. Es war aber damals noch gar nicht so verbreitet. Also, naja, vielleicht will ja Gott, dass du Priester wirst. Oh nee, das nicht. Das geht gar nicht. Also, nee. Aber nachdem dieser Gedanke da war, na, vielleicht will ja Gott, dass du Priester wirst, hat sie mich nicht losgelassen und brauchte eine Antwort. Und diese Antwort habe ich mir dann selber gegeben und geschenkt, quasi, oder danach gesucht, so muss man ehrlicherweise sagen, dann mit zwei Freunden sozusagen, die in einer ähnlichen, Anführungsstrichen, Lebenskrise waren, dass ihr Studium ihnen nicht wirklich zusagte, dass das Leben, das sie mit diesem Studium würden führen können, nicht das war, was sie suchten und wonach sie suchten, dass wir dann das Studium unterbrochen haben, um auf eine Wallfahrt zu gehen. Und dann sind wir damals zu Fuß von Würzburg aus, es war ja noch die Mauer, wir konnten noch nicht von Berlin aus laufen, von Würzburg aus, von der Burg Rotenfels zwischen Ostern und Pfingsten nach Medjugorje zu Fuß gelaufen sind. Weil wir dachten, so ein Ort kann eine gute, bodenständige Vorbereitung gebrauchen und B, auch der liebe Gott, dem können wir ruhig mal eine Menge Zeit schenken, zu unseren Herzen zu sprechen, was er denn eigentlich wirklich von uns will. Und das haben wir so jugendlichem Leichtsinn, das war also 1987, da war ich dann 23, sind wir dann aufgebrochen. Und das gibt's noch so eine nette Geschichte bei mir aus der Familie. Die Entscheidung, das zu tun, ist so, glaube ich, im Januar oder im Februar dann gefallen. Und dann musste ich ja irgendwie mit meiner Mutter, mein Vater war schon gestorben, meiner Mutter klar machen, dass ich jetzt da durch das kommunistische Jugoslawien laufen würde und dass ich da so eine Wallfahrt täte. Sie selbst war mit mir dann schon mal im Jahr zuvor auch nach Medjugorje gefahren, hatte also auch dort, wir hatten also auch dort gelernt, ein gemeinsames geistliches Leben zu beginnen, auch mit einem gemeinsamen Rosenkranz beten oder Messbesuch oder auch gemeinsames Fasten, was mich nochmal auf meinem Weg auch bestärkt hat, so in so einer innigen geistlichen Beziehung zu meiner eigenen Mutter zu stehen. Habe ich einen Abend sozusagen den Vorstoß gewagt und habe gesagt, Mutter, du musst dich mal setzen, ich muss dir was erzählen. Oh, sagt sie, was kommt denn jetzt? Sage ich, ja, also der Rupert und der Maurus, wir haben uns so überlegt, dass wir zu Fuß nach Medjugorje gehen. Nee, sagt sie, das kannst du ganz und gar nicht mal, das geht gar nicht, wie sollst du das tun? Du bist doch noch nie so eine Strecke gelaufen. So sportlich bist du doch gar nicht. Nee, also es ist viel zu gefährlich da. Und außerdem, die lassen euch da gar nicht rein. Und weißt du, wo denn überhaupt lang gehen muss? Hast du denn schon mal Karten besorgt? Und so und hier und da. 1000 Gründe aufgezählt, warum das gar nicht gehen kann. Das sprudelte nur so aus ihr sofort heraus. Plötzlich hielt sie inne und sagt, warum willst du das eigentlich machen? Und dann sage ich zu ihr, ja, also ich glaube, Gott ruft mich, Priester zu werden und ich will es überprüfen. Da war so 3 Minuten, 4 Minuten Schweigen im Raum. Dann schaut sie mich an und sagt, dann musst du gehen. Und das war, auch jetzt überfährt mich noch ein Schauer dabei, wenn ich das so erzähle. Diese Zustimmung, dieser Umsprung von der menschlichen Angst und dem Vorsichtsgedanken, pass auf, und dass hier nichts passiert, und mein Sohn und Küken und bla, zu diesem, wenn Gott dich ruft, dann musst du gehen. Und ich glaube auch, dass heute manchmal genau junge Menschen diesen Moment der Unterstützung brauchen, dass jemand, dem sie sich dann anfanghaft wagen zu öffnen, zu sagen, ja, dann musst du losgehen. Heißt ja noch nicht, dass du wirklich Priester oder Ordensschwester oder Mönch wirst. Aber wer nicht ins Wasser springt, der kann nicht schwimmen lernen. Und das war praktisch die Entscheidung, die ich dann auf dieser Fußballfahrt nach Medjugorje getroffen habe und erlebt habe in diesen 40 Tagen zwischen Ostern und Pfingsten, die wir unterwegs waren. Da hat uns Gott begleitet. Da war er an unserer Seite. Da sind viele wunderschöne Dinge passiert, an Begegnungen mit den Menschen, an anderen, die auf der Suche waren, wo wir im Nachhinein erfahren durften. Da hat er uns in dem Moment benutzt, um anderen im Glauben eine Stärkung zu geben. Nur weil wir von Medjugorje erzählten oder nur weil wir von unserer damals jugendlichen Naivität gleichsam und den Glauben erzählten und so auf den Weg gemacht hatten, das war wunderschön auch zu erleben, wie man da so in so einem Netzwerk des göttlichen Heilsplanes, würde ich es mal so benennen, plötzlich eingefangen und eingebaut war, dass ich selber sagte, ja, das möchte ich gerne mit meinem Leben tun, dass Gott mich einfach so gebrauchen darf, dass er hier und da Begegnungen schenkt, denen Menschen, durch die Menschen die Möglichkeit haben, im Glauben zu leben oder zu wachsen, Gottes Liebe kennenzulernen. Und deshalb dann nach dieser Fußballfahrt dann zu Pfingsten 87, ja, wer nicht ins Wasser springt, der kann nicht schwimmen lernen. Wer nicht anfängt, Theologie zu studieren, kann nicht Priester werden. Und deshalb die Entscheidung, anzumelden zum Studium. Damals dann für mich, weil die Mauer noch existierte, konnte ich nicht nach Erfurt gehen als Westberliner, ehemals Westberliner, sondern bin dann in Paderborn ins Studium gegangen und habe dort im Priesterseminar gewohnt und gelebt mit den anderen Berlinern und den Paderbornern natürlich und mit einem Jahr zwischendurch in Würzburg. Und nach dem Studium, da war für mich klar, ja, Gott hat mich so weit begleitet, dass ich sagen kann, es ist gut, dass ich schwimmen gelernt habe. Und mit dieser bewussten Erfahrung, Gott begleitet mein Leben, konnte ich mir dann die Frage stellen, ja, kannst du den Sprung wagen, ins Priestertum, kannst du den Sprung wagen sozusagen weiter, dann vom Studium weg in die eigentliche Vorbereitung auf Diakon und Priesterweihe. Und da war für mich eine weitere wichtige Erfahrung, dass ich während des Studiums mich kurzzeitig verliebt hatte und ganz deutlich spürte, wenn ich mich für diesen Weg entscheiden täte, würde Gott diesen Weg mit mir mitgehen. Und gerade weil er diesen Weg mit mir mitgehen würde, konnte ich mich entscheiden, den Weg, den er für mich gedacht hat, mit ihm zu gehen. Und deshalb Ja zu sagen zur Diakonweihe und zur Priesterweihe. Und das hat mich bis heute begleitet, diese Erfahrung der Gegenwart Gottes in meinem Leben. Immer wieder darf ich bei den Begegnungen mit den Menschen, die mir hier so in Berlin geschenkt sind, erleben, dass da Gott in den Herzen der Menschen wirkt, bei aller Not und Traurigkeit, die auch in so einer Großstadt hier herrscht, gibt es ganz viele Menschen, die mit einer großen Sehnsucht nach Gott und auch mit einem großen Vertrauen auf Gott leben. Und das beschenkt mich als Pfarrer hier in Berlin immer wieder, dass Gott ganz kräftig am Werk ist. Und deshalb, in Anführungsstrichen, bereue ich nicht die Entscheidung, Priester geworden zu sein, sondern bin mit Leib und Seele gerne Priester. Und wenn ich heute wieder vor die Frage gestellt würde, willst du diesen Weg mit mir gehen, dann würde ich sagen, sofort und ganz. Denn mein Wahlspruch oder ein Weiherspruch, so muss man sagen, den ich mir zur Priesterweihe auf die Primizkärtchen habe schreiben lassen, kommt aus Johannes 10,10. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Das ist so eine Erfahrung von Lebensfülle, von Lebensfreude, dass bei allen Schwierigkeiten und auch manchmal all manchen Dunkelheiten oder manchen Traurigkeiten mein Herz von einer Gegenwart, von einer Fülle erfüllt ist, die nicht von mir kommt, sondern die uns geschenkt ist und an der teilhaben zu dürfen, ich als tiefe Freude empfinde und diese Freude im Leben weiterzugeben, in dem Kontakt mit den Menschen, das steigert das gleichsam nur, das macht das Leben so, so sinnvoll und schön. Und deshalb danke ich dem lieben Gott, dass er mich berufen hat, dass ich ihm folgen darf und dass ich ihm antworten konnte. Ich danke ihm dafür, für die Menschen, die mich auf diesem Weg begleitet haben und bete immer wieder darum, dass das auch vielen anderen so geschenkt sein möge. Ja, so viel zu meinem Weg jetzt erstmal und ich denke, jetzt hören wir erstmal ein Stück Musik. Wenn ich es mir wünschen dürfte, Lord, I lift your name on high. Aber mal sehen, was die Redakteurin jetzt da so einspielt.
Liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria, Sie haben die Berufungsgeschichte von Pfarrer Ulrich Kotzur aus Berlin gehört. Die nächste Anruferin ist Frau Krülow aus Bonn. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich wollte mich bei dem Herrn Pfarrer Kotzur sehr herzlich bedanken und für sein Lebenszeugnis, seinen Lebenslauf. Ich habe mit großem Interesse das mir angehört. Und als gebürtige Schlesierin muss ich sagen, also den Namen hat er gut übersetzt.
Ah, danke.
ich war auch in Medjugorje wohl das erste Mal 1988. Und habe auch die Liebe Gottes, die liebe Mutter Gottes zu mir erfahren dürfen. Und das hat mich auch ziemlich bestärkt in meinem Glauben, so dass ich bis jetzt versuche, treu im Glauben zu stehen und versuche auch für die Priester, die ich kenne oder die ich mal kennengelernt habe, zu beten und auch so eine geistige Mutterschaft zu leben.
Das ist etwas, was ich auch immer sage. Ich weiß gar nicht genau, warum die Berufung mich getroffen hat. Da war bestimmt irgendeine fromme Frau in meiner Heimatgemeinde, die immer um Berufungen gebetet hat. Und dann hat es mich halt getroffen sozusagen. Ja. Und dafür bin ich auch total dankbar. Und sage auch selber jetzt hier in der Gemeinde, das, was hier in der Gemeinde entsteht, entsteht dadurch, dass jemand dafür betet. Ja,
ja. Also die Erfahrung mache ich auch. Also ich denke, jeder Mensch, der sagen kann, ich glaube, steht auf dem Fundament von anderen, die für ihn gebetet haben. Wenn das die Eltern sind, ist es gut, oder die Großeltern oder auch andere in der Umgebung oder Unbekannte sogar, die für einen beten. Ne?
Mhm, genau.
Gut, danke schön für den Anruf.
Alles Gute, viel Gottes Segen für Ihre Arbeit,
danke,
für Ihr
Ihnen
Dienst.
Auch.
Danke.
Danke. Wiederhören. Von Bonn geht es jetzt nach München zu Frau Fichtinger. Grüß Gott.
Grüß Gott. Darf ich vorausschicken, ich bin weder eine Freundin von Medjugorje noch von, wie man heute so schön sagt, Outen. Aber der Vortrag jetzt war derart interessant, menschlich so ansprechend. Und das Schönste war der Satz von der Mutter, dann musst du das tun. Wenn ich das jetzt sage, mich friert von oben bis unten. Und ich freue mich unbändig. Ich fahre einen Tag nach Berlin, weil ich das so wichtig finde, dass wir Flagge zeigen, dass die Deutschen sich bekennen, wenn jetzt der Papst kommt. Und da ist Berlin der wichtigste Ort. Und da freut mich besonders, wenn ich jetzt weiß, dass so ein Pfarrer in Berlin ist. Alles, alles Gute für Sie. Gottes Segen.
Dankeschön für Sie. Auch kommen Sie am Donnerstag oder kommen Sie schon am Mittwoch?
Ich fahre mit dem Zug.
Mit dem Sonderzug aus München.
Mit dem Sonderzug aus München. Und wir sind faktisch nur den einen Tag dort.
Ja, ja, genau.
Ja, ja. Aber ich freue mich riesig. Und dass ich Sie jetzt über das Radio kennenlernen durfte, Gottes Segen. Ich freue mich narrisch. Alles Gute für Sie.
Dankeschön. Da kann ich vielleicht was anfügen. Als junger Kaplan, da war ich gerade im ersten Jahr, da habe ich einen Gottesdienst vorbereiten müssen für 7. Klasse Schüler Einschulungsgottesdienst und dieser Gottesdienst war so aufgebaut, was hat man jetzt für Ängste, was hat man jetzt für Sorgen und dann haben wir mit den Kindern, den Siebtklässlern morgens da, die mussten dreimal aus der Bank raus, da mussten so eine auf was aufschreiben und dann hat man so Strohsäcke vorbereitet, der Ballen, der einem so vom Herzen fallen muss, damit man in Ruhe zur Schule gehen kann und jetzt den Segen Gottes erbeten, dass man eben auch gut anfangen kann und so. Da war ganz viel berlinerisch gesagt, ich sage jetzt mal, ohne despektierlich zu meinen, Rumsbums im Fortgottesdienst. Und dann kam da die Eucharistiefeier dran und da war plötzlich alles still. Da passierte ja nichts mehr. In der Eucharistiefeier verändert man nichts. Da betet man das Hochgebet. Da waren auch die Kinder still. Also das war, die waren irgendwie angetan, keine Ahnung. Und ich selber stand am Altar und fragte mich, lieber Gott, habe ich die Kinder jetzt mit dem Ganzen, was vorher passiert, weggeführt von dir? Und jetzt können sie an der Eucharistiefeier gar nicht mehr teilnehmen? Oder sind sie den Weg gegangen, dass sie jetzt besonders dich kennenlernen können sozusagen oder dir begegnen in der Kommunion? Und diese Frage konnte ich mir nicht beantworten, während ich da so am Altar stand. Und nach dem Gottesdienst kam ein Mann auf mich zu, das war 1995, der war gerade frisch sozusagen mit dem Umzug der Botschaften nach Berlin gekommen. Das war ein Botschaftsangehöriger, stammte aus Bayern und der nahm mich so ganz herzlich bayerisch in die Arme und sagte, ja, mei, ich kann es nicht so nachmachen. Also der sagte, ich habe noch nie so einen Gottesdienst geführt, der so lebendig und so andächtig zugleich war. Und das hat mich darin bestärkt zu sagen, ja, Gottesdienst ist etwas Göttliches und etwas Menschliches. Und beides gehört zusammen. Und das miteinander zu verbinden, da finden wir uns wieder und dadurch spricht Gott uns an.
Hm. Ja, danke schön auch für diesen Anruf. Alles Gute nach München noch. Die nächste Anruferin meldet sich aus Marburg, Frau Laura, wenn ich richtig verstanden habe.
Ja.
Ja, grüß Gott.
Hallo, hallo. Grüß Gott. Grüß Gott, Sie, Marion Kuhl und auch den Pfarrer Kotzer, wenn das richtig ist.
Ja.
Ich weiß nicht genau.
Ja.
Also ich möchte mich ganz herzlich für Ihren Vortrag bedanken und das hat mir so gut getan, wieder mal was von Medjugorje auch zu hören und vor allem vom Kreuzberg. Und das war so anschaulich erzählt, also ich fühlte mich direkt auf den Kreuzberg versetzt. Ich war mit meinem Mann dann 91 das erste Mal in Medjugorje und habe auch so nach und nach doch unser Leben verändert, hat mir das. Und ja, ich wollte Sie fragen, in welcher Gemeinde wird denn in Berlin heute noch abends der Rosenkranz gebetet?
Ach ja. Das ist die Gemeinde Maria Frieden in Mariendorf im Süden von Berlin. Das haben zum Heiligen Jahr 1983 fromme Leute aus der Gemeinde eingeführt. Der Pfarrer damals, genau der gleiche, von dem ich auch erzählt habe, der sagt, naja, wenn ihr wollt, macht es doch, ich gebe euch einen Schlüssel. Und dann haben die halt Leute gesucht, die jeder Familie einen Wochentag übernimmt, abends um 18 Uhr.
Ja.
Und freitagsabends war dann immer die Jugend dran, hat dann auch den Kreuzweg, also den Rosenkranz vorgebetet. Und das passiert da heute noch, jeden Tag. Und es, glaube ich, passiert auch jeden Tag der Rosenkranz, gebetet wird er in St. Clemens, hier in der Stresemannstraße. Da wird da also auch regelmäßig, das ist ja ewige Anbetung, und da wird also täglich auch der Rosenkranz, auch der Barmherzigkeitsrosenkranz gebetet und so.
Ja,
also,
und Entschuldigung, Sie hatten vorher Maria Frieden.
Maria Frieden, genau. Genau, in Maria Frieden in Mariendorf. Am U-Bahnhof Westfallweg sozusagen, leicht zu finden. Da wird jeden Abend um 18 Uhr der Rosenkranz gebetet.
Ja, ich komme nämlich hin und wieder auch mal nach Berlin, weil unser Sohn da ist und so. Und da komme ich schon mal also St. Clemens, da war ich auch schon gewesen.
Mhm.
Ja. Vielen herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen für Ihr Leben alles Gute, erdenklich Gute.
Dankeschön Ihnen.
Weiterhin und Gottes Segen.
Ja, danke, alles Gute. Ja. Auf Wiederhören, Frau Laura. Ja. Die nächste Anruferin meldet sich aus Würzburg. Frau Wurpes, grüß Gott.
Grüß Gott. Grüß Gott. Ja, ich habe auch mit Interesse Ihr Vortrag gehört. Zwar nicht, leider nicht ganz, aber er hat mich sehr angesprochen. Vor allem deshalb, ich habe eine Nichte mit ihren zwei Töchtern. Die Nichte ist Witwe in Berlin und ich wünsche mir so sehr, und dass sie doch wirklich auch einen Anschluss hätte. Und sie ist sehr wählerisch und sie geht zwar so, sie geht in die Kirche, aber ihre Töchter nicht. Und sie wünscht sich das auch, dass ihre Töchter in die Kirche wiederfinden. Aber ich glaube, sie bräuchte eben mehr ein bisschen geistige Begleitung. Und da wollte ich fragen, in welcher Kirche sind Sie Pfarrer?
Das, die Gemeinde heißt St. Bonifatius.
Bonifatius.
Bonifatius und ist am U-Bahnhof Mehringdamm. Das ist so ziemlich mitten in der Stadt. Da findet man es dann.
Ja, das ist wahrscheinlich weit weg, aber trotzdem möchte ich hier mal einen Hinweis geben im Gespräch und so. Mhm. Und gibt es dann noch etwas, eine Frage? Sie selber, meine Nichte, singt in einem Gospelchor, aber der natürlich nicht, also der von einer evangelischen Frau geleitet wird, eine Amerikanerin. Sie singt sehr gern und so, aber ich würde mir wünschen und ihr wünschen, dass sie sich mehr in den katholischen Kreisen bewegen wird. Gibt es da in der Kirche in Berlin auch von also katholischer Seite?
Ja, sowas? Das ist eine gute Frage. Also ich kenne auch einige Gospelchöre oder habe von einigen gehört, kennen es vielleicht zu viel gesagt. Aber in einer katholischen Kirche glaube ich, also kenne ich keinen. Es gab mal einen in einer katholischen Kirche angegliedert, aber als durch die Einsparungsmaßnahmen der dortige Organist eingespart wurde, wechselte der Chor dann an eine andere Gemeinde, beziehungsweise an eine evangelische Gemeinde. Katholischerseits, glaube ich, gibt es das hier in Berlin nicht. Aber da bin ich nicht der Fachmann.
Ich meine, es ist besser wie gar nichts. Aber wie gesagt, das wäre schon... Man versucht alle möglichen... alle Möglichkeiten...
Wenn das ging um ihre Nichte, oder? Wenn die jünger ist, die kann ja mal im Internet einfach mal schauen, Berlin Gospel Corps nicht irgendwas gibt, dann wird sie vielleicht fündig.
Die Tochter kann das gut machen. Die Großnichte, die kennt sich da mit dem Computer aus.
Gut.
Also vielen Dank und Gottes Segen weiterhin für Sie.
Danke Ihnen auch.
Danke.
Und wir beten ja alles sehr darum, dass der Besuch vom Heiligen Vater und eben auch Berlin liegt mir da so am Herzen, dass das alles wirklich segensreich und gut wird.
Also, Dankeschön.
Auf Wiederhören in Gottes Namen.
Auf Wiederhören, Frau Wurpes.
Wiederhören.
Es geht jetzt nach München zu Frau Stark. Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Pfarrer Kotzer, hier ist Frau Stark. Ich bin die Mutter von der Konstanze.
Ah, ja.
Und ich habe jetzt Ihren Vortrag gehört. Und ich fand es so wunderbar. Erstens mal, Medjugorje kenne ich natürlich inzwischen auch sehr gut. Und vor allem mal Ihre Gemeinde. Und ich freue mich besonders, obwohl es mir leid tut, dass jetzt mein Kind nicht mehr bei mir ist. Aber ich freue mich einfach, dass sie da in der Gemeinde ist. Und ich habe es ganz positiv in Erinnerung. Und was Sie dazu gesagt haben, da ist irgendeine fromme Frau und so. Für mich ist das so wichtig wie jeden Tag frühstücken. Ich kenne es von Kindesbeinen an, für Priester und Berufungen zu beten. Und es hat mich so gefreut. Also ich habe das erste Mal in meinem Leben überhaupt bei Horeb angerufen. Das muss ich jetzt dazu sagen.
Gut, schön.
Ja, herzlich willkommen sozusagen.
Ja, ich, sobald es geht, komme ich wieder. Und also vielen herzlichen Dank. Und ich wünsche Ihnen Gottes Segen von ganzem Herzen. Das hat mich sehr gefreut heute.
Ja, das Wichtige dabei ist immer zu denken, man hat immer das Gefühl, wenn ich jetzt bete, da passiert ja nichts. Ich sehe es ja nicht konkret, ich sehe es ja nicht direkt. Man hofft immer so, dass man es ganz deutlich erleben kann. Ja, ich habe jetzt gebetet und jetzt passiert daraufhin dieses oder jenes oder solches. So ist es ganz oft eben nicht, aber gerade nicht zu verzagen dabei, weil jedes Gebet bewirkt etwas sozusagen. Und der liebe Gott, der tut nichts als nur fügen und auf unsere Gebete achten und zu hören und auch zu erhören in diesem Vertrauen. Aber er tut es eben auf seine Art und Weise und auch auf seine, es ist ein Geschenk, wenn man es erleben darf, dass da etwas wächst oder dass da etwas entstanden ist oder dass Gebete erhört worden sind. Aber das möchte ich auch allen anderen Hörern sagen, Gebete gehen nie in Lehre.
Da bin ich überzeugt inzwischen. Also da bin ich so fest überzeugt, sonst würde ich das nicht mein ganzes Leben lang durchgehalten haben jetzt.
Genau.
Okay.
Gut.
Okay.
Dankeschön.
Also alles Gute. Wiederhören.
Danke. Wiederhören.
Tschüss.
Eins möchte ich noch sagen, weil auch viele Hörer jetzt vom Medjugorje aus angerufen haben. Für mich war eine ganz wichtige Begegnung mal mit meinem damaligen und mit dem jetzt verstorbenen Kardinal Staszynski, der während des Studiums sozusagen uns in Paderborn besuchte. Und da ich Mensch bin, der in bestimmten Dingen frei heraus bin und keine Mogelpackung sein möchte, habe ich dem irgendwann gesagt, so Herr Kardinal, ich hatte das ja in der Bewerbung als Priesterstudent, also aufs Priesterstudium schon geschrieben. Damals war noch Kardinal Meissner Bischof von Berlin, als ich anfing zu studieren. Nur, dass Sie Bescheid wissen, woher ich komme, wer ich bin und was ich tue. Also ganz klar, meine Berufung kommt also aus Medjugorje und ich habe eine große Liebe zur Gottesmutter und versuche die zu leben und bete gerne den Rosenkranz und ganz klar ist für mich auch, dass ich hier damals im Theologiestudium haben wir eucharistische Anbetung organisiert, also Anbetung und Eucharistie ist für mich total wichtig und der dritte ist, ich bin charismatisch und habe da so meine eigenen Erfahrungen auch gemacht mit dem Heiligen Geist und will hier keine Mogelpackung sein, dass Sie das nur ganz klar wissen. Und darauf hat er ein sehr weises Wort auch gesagt. Er hat gesagt, Ulrich, es ist gut, wenn du als Priester einen Standpunkt hast und einen Ort hast, wo du beheimatet bist, wo deine Spiritualität angesetzt ist, sage ich jetzt mal. Aber sei gewiss und sei sicher, wenn du Pfarrer wirst, dann bist du Hirte für alle und nicht nur für die, die deinesgleichen sind. Und es war ein sehr, er hat es noch ein bisschen anders ausgedrückt, war ein sehr weises Wort. Das habe ich mir damals sehr zu Herzen genommen und darf das auch als Pfarrer, möchte ich es gerne von mir behaupten, obwohl meine Gemeinde nur das bestätigen könnte oder nicht. Ja, ich habe meinen Standpunkt und ich weiß, wo meine Berufung herkommt. Aber es ist ganz klar, Hirte sozusagen und Seelsorger möchte ich für alle Menschen sein, auch für die, die nicht glauben.
Ja, ein Wort, das jeder sich sicher mitnehmen kann, wenn es jetzt auch ganz speziell für Sie gesagt ist. Mhm. Wir haben noch eine Hörerin, die aus der Nähe von Osnabrück aus Ankum anruft, Frau Fechler.
Ja, mal einmal aus dem Norden. Ja, ja. Ich wollte auch nur ein Dankeschön sagen, Herr Pfarrer Kurzur. Also ich fand das vor allen Dingen, das ist ja wirklich ganz viel Gnade da, wenn Sie als junge Männer also da den Rosenkranz beten, einen Gebetskreis gehabt haben. War das jetzt Ost-Berlin oder war das West-Berlin eigentlich?
Das war West-Berlin.
West-Berlin. Das finde ich schon, also das wünscht man sich ja hier für die Gemeinde. Hier muss man ringen, dass jemand kommt. Ja. Also das ist schon ganz, da muss man wirklich Deo Gratias sagen. Und ja, Schwester Margareta würde sagen, preis dem Herrn. Halleluja.
Ja.
Berlin bereitet sich ja jetzt sicher vor auf den Papst. Übrigens habe ich auch einen Neffen in Berlin, Katholische Akademie, kein Koffer in Berlin. Der wohnt da und ich hätte auch ganz gerne, wenn er mal zu Ihnen da in die Gemeinde käme, muss ich sagen, ich werde ihm so eine schicken, so eine CD hier von dieser Berufungsgeschichte. Ja, und der Papst in Berlin, da bin ich dann auch. Wie bereiten Sie sich denn so darauf vor in der Gemeinde? Beten Sie dafür? Ne? Oder haben Sie da noch extra wieder besondere Aktionen?
Veranstaltung, ja, also klar, in unseren Gebeten, die Gottesdienste sozusagen, da bereiten wir uns natürlich als Gemeinde, sage ich jetzt mal so, darauf vor, wie viele andere Gemeinden. Auch hier in Bonifatius selber haben wir eine Aktion, das nennt sich Night Fever, das wir hier sowieso monatlich durchführen. Das ist so aus dem Weltjugendtag 2005 in Köln entstanden und so vor 3 Jahren haben wir begonnen, das auch hier in Berlin zu leben und Menschen von der Straße einzuladen, in die Kirche zu kommen und drin ist das Allerheiligste ausgesetzt und These und geistlicher Gesang, sodass da und Gesprächs- und Beichtmöglichkeit und so und mit diesen Night Fever Menschen, die es auch schon in ganz Deutschland gibt, es gibt viele Orte in Deutschland, wo das stattfindet, angefangen hat es nach dem Weltjugendtag in Köln, dann die kommen hier nach Berlin und am Vorabend des Papstbesuches an dem Mittwoch werden wir hier sozusagen eine gemeinsame Einstimmung auf den Papstbesuch haben von 18 bis 24 Uhr. Um 20 Uhr werden wir mit unserem neuen Erzbischof hier den Gottesdienst feiern und einfach zum Gebet und zur Stille und zum Gesang einladen, um den Geist Gottes sozusagen auf den Papstbesuch oder für den Papstbesuch herabzurufen.
Schön, dann danke auch für diesen Anruf. Frau Fechler, eine Hörerin möchte sich gern noch mit einbringen. Es geht jetzt Richtung Bodensee. Frau Renner wartet noch. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott.
Ja, bin ich schon auf Sendung. Ja, ja, ich habe mich auch sehr gefreut über diesen Vortrag, über Ihr Lebenszeugnis. Und möchte sagen, wir beten schon 20 Jahre in einer Medjugorje-Gruppe, obwohl ich noch nie in Medjugorje war. Aber ich war schon in Lourdes, in Fatima, in Skio.
Das ist auch eine starke Frucht.
Ja, ist sehr schön. Aber ich möchte nur sagen, dass das, ich wundere mich, dass so viele Priester so komisch reagieren auf Medjugorje. Das, weil es ja noch nicht anerkannt ist, gell?
Genau.
Und wenn die noch nicht dort waren, dann ist das halt ja nicht so aktuell, gell? Ja, aber ich muss sagen, ich hab das doch noch vor. Dann möchte ich noch sagen, früher oder lange Zeit dachte ich immer, warum muss man denn für einen Priester beten? Der ist doch direkt an der Quelle. Mhm. Ja, so dumm, so denkt man. Der ist doch direkt an der Quelle. Mhm. Aber mittlerweile habe ich das schon eingesehen, dass man für einen Priester schon beten muss. Ja.
Da hatte ich hier mal in der Gemeinde auch ein nettes Erlebnis sozusagen. Eine der Religionslehrerinnen kam mit ihrer kleinen Religionsklasse in die Kirche und zeigte den Schülern so die Kirche. Und die standen gerade so ums Taufbecken herum und sie sprach über die Taufe. Als ich mehr oder weniger zufällig, ich wusste gar nicht, dass sie da ist, zufällig in die Kirche kam, die Terz oder die Sechs zu beten, ich weiß gar nicht genau, und kam in die Kirche, setzte mich da in eine Bank in der Nähe von dem Tabernakel und betet, und dann habe ich die Schüler hinterher begrüßt und nur kurz gesprochen mit denen, und dann war alles wieder in Ordnung sozusagen, bin wieder gegangen. Im Nachhinein sagte dann diese Religionslehrerin zu mir, fragten die Schüler, was macht denn der Pfarrer da vorne? Und dann sagte die Religionslehrerin, na, der betet. Ach, sagten die Schüler, ein Pfarrer muss auch beten? Und so, also das war denen gar nicht so klar, ne, dass man als Pfarrer auch beten muss, ne, so, oder auch betet. Ne, so. Da war das dann eine wichtige Erfahrung. Ne, so man, und das ist halt das Schwierige, man erlebt kaum Menschen, die beten und hat auch kaum eine Chance, jemanden beten zu sehen. Ne? Für uns hier in Berlin, sage ich mal, ist immer die Schwierigkeit, eben wenn die Kinder nach Berlin ziehen und selber Kinder kriegen, dann können die gläubigen Großeltern gar nicht mehr erleben, weil sie oft zu weit getrennt sind. Also der Glaube hat sich oft über die Generation weiter von Großmutter zu Enkeltochter sozusagen weitergegeben. Und da das unterbrochen ist, ist die Glaubensübergabe und Weitergabe viel schwieriger geworden.
Ja, danke, Frau Renner, dass Sie sich eingebracht haben. Alles Gute Ihnen. Wir sind ans Ende der Sendezeit gekommen. Liebe Zuhörer, wenn Sie dieses Zeugnis noch einmal hören wollen, Sie können bei Radio Horeb eine CD bestellen unter der 08323 96 75 120. Oder für diejenigen, die Internetzugang haben, Sie können auch einfach auf unsere Homepage gehen, www.horeb.org, entweder sich Sendungen herunterladen oder auch einfach CDs bestellen. Pfarrer Kotzur, Ihnen herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren für dieses Zeugnis.
Gerne.
Dürfen wir Sie zum Abschluss um ein Gebet, um den Segen bitten noch?
Na klar. Eins meiner Lieblingsgebete, die ich seit Studentenzeiten bete, ist das Gebet des heiligen Franziskus vor dem Kreuz in San Damiano. Höchster, allmächtiger und glorreicher Gott, erleuchte die Finsternis meines Herzens und schenke mir rechten Glauben, gefestigte Hoffnung und vollendete Liebe.
Gib mir, Herr,
ja, danke,
das gerechte Empfinden und Erkennen, damit ich deinen heiligen und wahrhaften Auftrag erfülle. Amen.
Amen. So ist das mit dem Vorbeten. So segne uns und alle, die wir lieb haben, und die Menschen, denen wir heute begegnen, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Danke und Ihnen alles Gute für Ihren weiteren Weg.
Ja, danke für die Möglichkeit, heute hier zu sprechen.
Gerne. Auf Wiederhören, alles Gute, sagt Marion Kuhl.